ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Thorsten Schröder.
Ein voller Nachrichtentag, weshalb wir uns heute mehr Zeit nehmen für die Tagesthemen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und beginnen natürlich mit jener Entscheidung, die lange auf sich warten ließ und dann doch wummsgleich fiel. Deutschland gibt den Leopard frei, liefert selbst zunächst 14 und im ganzen Verbund der Europäer etwa 90 Kampfpanzer deutscher Bauart an die Ukraine. Das hat Olaf Scholz heute im Bundestag erklärt. Spät erklärt, sagen manche. Und der Historiker Timothy Garton-Ash nennt das die Methode Scholzing. Was bedeutet, gute Absichten kommunizieren, nur um dann jeden vorstellbaren Grund auszumachen, um diese hinauszuzögern. Über die Worte des Kanzlers und das Echo im In- und Ausland, Tina von Löhneisen.
Allein wollte er nicht liefern, Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Abstimmung mit den Verbündeten für ihn zentral. Noch gestern Nachmittag seien laut SPD letzte Details besprochen worden. Heute Mittag erklärt Scholz sich im Bundestag.
Alle diese Entscheidungen haben wir im Einklang und in enger Kooperation mit unseren Verbündeten getroffen. Das ist der Grund, warum sie wirksam sind und warum wir sie auch treffen konnten. Das ist das Prinzip, das diese Regierung hat.
Die Entscheidung für die Lieferung von Kampfpanzern sei zwar gut, sagt Oppositionsführer Friedrich Merz. Doch die Bundesregierung habe zu lange gezögert und damit den Eindruck erweckt, man könne ihr nicht trauen.
Dieser Schaden, der bleibt, auch über den Tag der heutigen Entscheidung hinaus. Ich will es noch einmal ausdrücklich unterstreichen, wie wir für richtig halten, die früher hätte getroffen werden müssen.
Drängende Stimmen hatte es auch aus der Regierungskoalition selbst gegeben, von FDP und den Grünen. Heute aber der Blick nach vorn.
Gute Entscheidung, zu früh, zu spät, stellt sich die Frage nicht. Sie ist jetzt da, wir sind froh, weiter geht's.
Die Oppositionsparteien AfD und Linke lehnen die jetzt beschlossene Lieferung von Leopard-2-Panzern nach wie vor ab.
Ich kann die Bundesregierung nur auffordern, sagen Sie Nein zur weiteren Eskalation. Legen Sie endlich eine abgestimmte europäische Friedensinitiative vor. Da sollten Sie Ihre Anstrengungen deutlich verstärken, meine Damen und Herren. Dankeschön.
Die gemeinsame Lieferentscheidung mit den Alliierten sei das Ziel der Bundesregierung gewesen, sagt Politikwissenschaftlerin Tanja Börzel. Doch die wochenlange Diskussion darum sieht auch sie kritisch.
Der Prozess dorthin, der war schon sehr holprig. Und es ist, wie gesagt, eben nicht der Eindruck entstanden, dass das ein abgestimmtes, unter der Führung Deutschlands herbeigeführtes Übereinkommen unter den transatlantischen und europäischen Partnern ist, sondern dass Deutschland getrieben war, dass es zögerlich gehandelt wurde.
Demonstrative Rückendeckung kommt am Abend von US-Präsident Biden. Auch die USA wollen nun 31 Abrams-Kampfpanzer liefern. Man stehe fest, zusammen. Ich möchte dem deutschen Bundeskanzler für seine Führung und seinen unerschütterlichen Einsatz für unsere gemeinsame Unterstützung der Ukraine danken. Er ist eine starke Stimme für unsere Geschlossenheit und ein enger Freund. Aus Russland heißt es, die Entscheidung, Deutschland sei extrem gefährlich. Der russische Präsident reagiert auf Scholz' Ankündigung, indem er Deutschland die Souveränität abspricht. Streng genommen sind es formal und rechtlich gesehen US-Besatzungstruppen, die sich auf dem Territorium Deutschlands befinden. Man müsse alles tun, damit Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinne, so Scholz. Eine rote Linie zieht er aber heute im Parlament. Deutschland wird keine Kampfjets und keine Bodentruppen in die Ukraine senden.
Was gut ist für die Ukraine, ist nicht unbedingt gut für die Bundeswehr. Denn all das, was die Truppe seit Beginn des Angriffskrieges abgibt, das fehlt ihr in den eigenen Beständen. Und die waren auch schon vor dem Krieg nicht gerade üppig. Nach dem Ausrufen der Zeitenwende hatte der Bundeskanzler gesagt, die Bundeswehr solle zu der am besten ausgestatteten Streitkraft in Europa werden. Doch Sarah Frühauf zeigt, das kann noch dauern.
Sie warten überall in der Bundeswehr auf die angekündigte Zeitenwende. Seit dem Krieg gegen die Ukraine schaut man wieder auf sie, die Truppe. Hier im Herbst Besuch des Kanzlers auf einem Übungsplatz in der Lüneburger Heide. Nun das Ja zu der Kampfpanzerlieferung. Also statt Stärkung erstmal Schwächung der Bundeswehr.
Die Leopard-Lieferung, auch wenn sie richtig sind, tun der Bundeswehr extrem weh.
Denn es ist so, dass wir schon aktuell in den Panzerbataillonen nur eine Einsatzbereitschaftslage von 33% haben. Und wenn wir jetzt weiter Gerät abgeben, ohne dass Ersatzteile oder neues Gerät zuläuft, dann haben wir natürlich Probleme, unsere Zusagen im Bereich der NATO einhalten zu können.
Hier warten sie auch, Soldaten in der Ukraine, auf Ersatz für die alten sowjetischen Kampfpanzer. Mehrere hunderte moderne Panzer würden gebraucht, heißt es dort. Deutschland will zunächst 14 Leopard 2 Panzer liefern und rasch mehrere Dutzend nachlegen. Jetzt müssen ukrainische Soldaten lernen, mit dem System umzugehen. Und es muss geklärt werden, wie die Leopardpanzer bei Bedarf repariert werden.
Die Bundesrepublik Deutschland hat ja in der Slowakei einen Reparaturhub sozusagen aufgebaut. Die Leos können in Polen repariert werden. Das Wichtige ist, dass die entsprechenden Ersatzteile zur Verfügung stehen.
In 3 Monaten könnten die Leopardpanzer in die Ukraine geliefert werden, sagt die Bundesregierung. Die Zeit läuft gegen die Ukraine, die nächsten heftigen Angriffe der Russen befürchten.
Zeit ist ein kritischer Faktor und letzten Endes müssen diese Panzer oder sollten diese Panzer in der Ukraine sein, damit die Ukraine ihre Frühjahrsoffensive durchführen kann. Wenn sie erst im Juni oder Juli kommen, dann ist das mit der Frühjahrsoffensive nicht mehr zu realisieren und dann riskiert man, dass die Russische Föderation ihrerseits ihre Offensive bereits im vollen Gange hat.
Die Zeit läuft auch gegen die Bundeswehr. Je länger der Krieg dauert, desto höher ist der Bedarf an Waffen, an Panzern. Die deutschen Bestände dürften weiter dahinschmelzen. Auch die Wehrbeauftragte fordert, schnell für Nachschub zu sorgen.
Es braucht Gespräche mit der Industrie. Was ist in welchem Zeitrahmen leistbar? Was ist der Fehlbestand? Was muss ersetzt werden? Wie lange wird das dauern? Und ich finde auch wichtig, die Instandsetzung in den Blick zu nehmen. Denn viel Gerät ist ja bei der Industrie zur Instandsetzung. Und ich werbe dafür, dass das auch beschleunigt wird.
Es bleibt ein Spagat für die Bundesregierung. Der Ukraine helfen, ohne die Bundeswehr weiter zu schwächen.
Und in Berlin begrüße ich den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Guten Abend, Herr Pistorius.
Hallo, Frau Miosga.
Für einige Sozialdemokraten ist das heute ein schmerzvoller Tag, weil für Sie war die Lieferung von westlichen Kampfpanzern eine Grenze, die Sie nicht überschreiten wollten. Wie sehr schmerzt Sie das?
Es schmerzt mich generell, dass ein Krieg stattfindet und dass Waffen geliefert werden müssen. Aber das ist in diesem Punkt schlicht alternativlos. Die Ukraine muss unterstützt werden, um diesen Kampf führen zu können. Und deswegen bin ich erleichtert, dass diese Entscheidung getroffen worden ist einerseits. Aber gleichzeitig sehe ich auch es ganz klar so, dass es kein Grund für Jubelstürme oder Halleluja, denn das ist eine traurige Entwicklung, aber notwendig allemal. Also 2 Herzen schlagen in meiner Brust, wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen in Deutschland.
Jetzt handeln wir zwar im Verbund, aber Deutschland hat ja dennoch eine Schlüsselstellung, weil der Leopard schließlich hier in Deutschland produziert wird. Wird uns Russland jetzt nicht zum Hauptgegner erklären?
Nein, das glaube ich nicht. Erstens sind, das ist ja das Wichtige, alle wichtigen Alliierten mit an Bord, einschließlich der amerikanischen Freunde mit den Abrams-Panzern, wie wir heute gehört haben. Also von daher sind wir nicht alleine, wir sind auch nicht der Hauptgegner. Ganz abgesehen davon hat Putin in der Vergangenheit gezeigt, dass er keine äußeren Anlässe braucht für diese oder jenen Schritt. Von daher sehe ich das nicht so. Ganz abgesehen davon, völkerrechtlich sind wir ganz klar auf der sicheren Seite. Wir sind auch damit nicht zur Kriegspartei geworden. Und das bleibt natürlich ein Ziel, neben dem die Ukraine so lange zu unterstützen wie nötig der Bundesregierung.
Dann kommen wir mal zu den Konsequenzen für die Bundeswehr. Eine Bedingung für die Waffenlieferung an die Ukraine war ja immer auch, dass diese unsere eigene Landesverteidigung nicht schwächen dürfe. Das ist doch eigentlich ein Witz, oder Herr Pistorius?
Das ist, warum soll das ein Witz sein?
Na, ich erinnere mich nur an den Chef des Heeres, der gleich zu Beginn des Krieges gesagt hat, wir seien blank in der Bundeswehr.
Naja, blank und blank ist nicht dasselbe. Also wir sind nicht blank in der Bundeswehr. Wir haben in den letzten Jahren, und das geht lange zurück, Wiederbeschaffungsdefizite ordentlich aufgehäuft. Und wenn dann ein Krieg dazukommt, der uns zwingt, Material bis hin zu Panzern und Munition abzugeben, dann ist klar, wenn dann außerdem die Nachbelieferung durch die Industrie nicht so schnell erfolgen kann, wie es vielleicht nötig wäre, dass dann hier und da Lücken gerissen werden. Dessen sind wir uns bei dieser Entscheidung bewusst. Deswegen werden wir mit Nachdruck auf eine schnelle Wiederbeschaffung drängen. Und auch dazu dienen meine Gespräche mit der Rüstungsindustrie, die ich in sehr kurzer Zeit jetzt aufnehmen werde.
Dass die Industrie nicht nachliefert, klingt jetzt auch ein bisschen witzig. Denn seitdem wir schwere Waffen an die Ukraine liefern, sind diese nicht nachbestellt worden. Also nicht eine Nachbestellung ist rausgegangen aus dem Bundesverteidigungsministerium. Wie kann das eigentlich sein?
Das kann ich nicht bewerten. Den Überblick habe ich nicht. Ich habe mich sofort darum gekümmert. Und es ist auch nicht so, dass die Rüstungsindustrie nichts geliefert hat. Und es kommt natürlich darauf an, worüber wir gerade sprechen. Bestimmte Systeme sind nicht so schnell lieferbar, brauchen Zeit bis zur Produktion. Bei anderen hätte man vielleicht früher bestellen können. Das will ich jetzt nicht bewerten. Wir tun jetzt alles, damit das völlig klar ist, damit schnell wieder beschafft wird. Und die Lücken, die entstehen, gerade die, die wir am wenigsten lange haben wollen, auch schnell geschlossen werden.
Dann wollen wir Sie mal konkret fragen, wann werden denn zum Beispiel Leopardpanzer ersetzt sein? Welchen Zeitraum können Sie der Truppe zusagen?
Ich kann der Truppe nur zusagen, dass ich mit der Rüstungsindustrie darüber sprechen werde, wie schnell das geht. Dazu dienen ja meine Gespräche, die ich aufnehme, und zwar wahrscheinlich schon in der nächsten Woche. Das muss die Rüstungsindustrie beantworten, wie schnell sie liefern kann. Die Angaben dazu schwanken. Ich will jetzt hier keine Zeiträume in den Raum stellen, die nachher jeder Relevanz entbehren. Es wird darauf ankommen, das jetzt schnell auf den Weg zu bringen und mit der Rüstungsindustrie verlässliche und verbindliche Absprachen zu treffen. Denn klar ist, die Lücken, die jetzt entstehen, sollen und müssen schnell geschlossen werden im Sinne der Truppe.
Was wird das für eine Dimension? Der Bundeswehrverband sagt inzwischen, die Truppe sei im freien Fall und fordert ein Hochfahren der Industrie. Braucht es, Herr Pistorius, um weitere Waffen an die Ukraine zu liefern und gleichzeitig die Bundeswehr verteidigungsfähig zu machen? Und das ist das, was der Bundeskanzler mit der Zeitenwende gemeint hat, eine Art Kriegswirtschaft?
Ob wir das Kriegswirtschaft nennen oder nicht, klar ist, die Konsequenz aus der Zeitenwende, aus dem Angriff Putins auf die Ukraine, seitdem wissen wir, dass die Zeiten sich geändert haben und dass wir demzufolge auch die Bundeswehr anders aufstellen müssen, sowohl im Hinblick auf die Bereitschaft zur Bündnis- als auch der Landesverteidigung. Und das beinhaltet dann eben auch, dass wir andere Nachschub- und Wiederbeschaffungswege und Potenziale brauchen als in der Vergangenheit. Also kurze Antwort, ja, wir brauchen mehr Rüstungsindustrie in Deutschland, aber wie ich finde auch konzertiert in Europa.
Herr Pistorius, für die Ukraine ist bei dem Leopard noch lange nicht Schluss. Sollte sie besetzte Gebiete zurückerobern können, wann werden wir über Schiffe und über Jets reden?
Also ich hoffe nie. Klar ist, dass wir jetzt über diese Maßnahme entschieden haben. Und ich schlage vor, im Sinne einer maßvollen Umgangsweise mit dem Thema, dass wir jetzt nicht darüber spekulieren, was passiert, wenn andere Forderungen erhoben werden. Das muss dann in der jeweiligen Situation so abgewogen werden, so gründlich abgewogen werden und abgestimmt werden mit den Bündnispartnern, wie das jetzt bei der wichtigen Entscheidung zu den Leopard-Panzern vom Bundeskanzler auch gemacht worden ist.
Aber es gibt schon Leute, die darüber reden. Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion beispielsweise will die Lieferung von Kampfjets nicht ausschließen.
Das ist ja das gute Recht der Parlamentarier, das so zu sehen. Wir als Regierung haben in der Exekutive eine andere Verantwortung. Wir handeln auch nicht alleine. Das ist überhaupt keine Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Wir sind damit beschäftigt, die Leopard-Panzer auf den Weg zu bringen, starke Bataillone aufzustellen, um den Ukrainern jetzt zu helfen bei dem, was jetzt ansteht. Alles andere kommt zu einer anderen Zeit oder, wie ich schon sagte, hoffentlich eben auch nicht.
Sagt der Verteidigungsminister Boris Pistorius. Danke Ihnen nach Berlin.
Sehr gerne. Schönen Abend.
Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Die Frage, ob Deutschland der Ukraine Leopard-Kampfpanzer liefern sollte, die hat die Bürger in Deutschland zuletzt gespalten. Ergebnisse des aktuellen ARD-Deutschland-Trends zeigen, während die Zahl derer, die es befürworten und derjenigen, die es ablehnen, nahezu gleich aufliegt, offenbart der genauere Blick Folgendes. Sind es in Westdeutschland 38%, die der Ukraine keine Leopardpanzer liefern wollen, sprechen sich in den ostdeutschen Ländern ganze 59% dagegen aus. Warum ist das so? Und was denken die Leute, die dagegen sind? Susanne Blum hat in Leipzig nachgefragt.
Es ist grau und ungemütlich heute Nachmittag in der Leipziger Innenstadt. Die Menschen sind auf dem Heimweg, Alltag. Dass Deutschland nun doch Kampfpanzer in die Ukraine liefert, treibt die Menschen um.
Absolut dagegen.
Warum?
Ich bin deshalb dagegen, weil man mit dieser Anzahl von Panzern, mit Panzern überhaupt, dieses Problem Ukraine, Russland nicht lösen kann.
Ich finde es nicht so gut.
Warum nicht?
Ja, weil ich denke, dass dann doch irgendeine Verbindung zu Deutschland entstehen kann.
Altbundeskanzler Helmut Schmidt, ja, gleiche Partei wie Herr Scholz, lebt leider nicht mehr. Und er hat ja mal den Satz geäußert, lieber 1000 Stunden verhandeln als eine Minute schießen.
Ich denke, wir sollten uns da eher raushalten. Und ich weiß es nicht. Ich finde, dass mit Waffen ist überhaupt generell nichts gelöst.
Aber längst nicht alle sehen es so. Andere glauben, Deutschland macht jetzt genau das Richtige.
Ich bin auch dafür, dass sie endlich geliefert werden. Dass Putin in seine Grenzen gewiesen wird.
An Verhandlungssicht geht er ja nicht, sondern er weigert sich ja und versteht nur die andere Sprache.
Und doch sind mehrheitlich ablehnende Töne zu hören. Skepsis und große Sorgen.
Was vergessen wird, dass Russland eine atomare Großmacht ist.
Was befürchten Sie denn?
Na, dass es einfach mal eskaliert.
Könnte es dazu kommen, dass ich vielleicht in einem Jahr in irgendeiner Form damit konfrontiert werde, dass ich in irgendeiner Form nach Polen oder nach Tschechien oder nach Ungarn fahren müsste, um dort in irgendeiner Form die Bundeswehr zu vertreten? Das verursacht das bei mir. Ja, und das sind so Punkte, wo ich sage, was passiert mit meinen Töchtern, was passiert mit der Generation, die nach uns kommt.
Alltagstrott am Nachmittag in Leipzig. Und trotzdem begleitet viele Menschen heute auf dem Heimweg ein mulmiges Gefühl.
Ja, mulmige Gefühle also gegenüber der Entscheidung des Bundeskanzlers, Kampfpanzer zu liefern. Und darüber möchte ich sprechen mit Nicole Deitelhoff. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Leibniz-Institut in Frankfurt für Friedens- und Konfliktforschung. Guten Abend, Frau Deitelhoff.
Guten Abend, Frau Mioska.
Wie erklären Sie, dass es zumindest in den Umfragen deutlich mehr Skepsis in den ostdeutschen als in den westdeutschen Ländern gibt?
Das ist natürlich eigentlich eine Frage, die man einer Soziologin stellen müsste. Das bin ich nicht. Aber ich kann zumindest sagen, was mir Kolleginnen und Kollegen aus der Soziologie sagen, die sich damit beschäftigen. Und da hört man, dass es eben ein Faktor ist, der sehr wichtig ist, tatsächlich die spezifische Sozialisationsgeschichte der ostdeutschen Bundesländer, in der eben zum Teil zumindest die gegenwärtige Elterngeneration, aber vor allen Dingen die Großelterngeneration noch mit der Sowjetunion aufgewachsen ist. Und das kann teils natürlich eine Romantisierung bewirken, in der man einfach sehr gute Beziehungen immer noch zur Sowjetunion bzw. der Nachfolgenation Russland hat. Aber, und ich glaube, das ist wichtiger, man hat vor allen Dingen einen Eindruck mitgenommen, ein Erleben mitgenommen, dass es eigentlich Widerstand gegen die Sowjetunion sinnlos ist, dass die Sowjetunion immer am längeren Hebel sitzt und letztendlich mehr eskalieren kann und man deswegen sich besser unterordnet und nicht in irgendeiner Weise zu viel Widerstand ausüben sollte.
Leitet sich denn auch daraus ab, dass die Sorgen berechtigt sind? Setzt sich Deutschland durch die Leopard-Lieferung einer größeren Gefahr aus? Der Kreml-Sprecher sagte heute, wir haben es gehört, die Panzer werden brennen und das sei alles höchst gefährlich.
Also ich meine, diese Art von Aussagen, diese Drohungen, die hören wir natürlich seit Beginn des Krieges. Also wann immer sich westliche Nationen entschieden haben, in die nächsthöhere Waffenkategorie zu gehen, in den Lieferungen, dann haben wir solche Drohungen aus dem Kreml gehört. Bis jetzt ist darauf nichts gefolgt. Also alles, was wir an Strategieveränderungen von Putin in diesem Krieg gesehen haben, hat sich auf die Ukraine konzentriert und ging nicht über die Ukraine hinaus. Also letzten Endes würde ich sagen, das Risiko ist jetzt nicht massiv gestiegen. Wir können es aber auch nicht ausschließen. Wir wissen einfach nicht, was ein Punkt sein könnte, an dem Putin dann eben entscheiden würde, das ist jetzt ein Punkt oder das ist jetzt eine Lieferung zu viel und jetzt eskaliere ich eben, jetzt befinde ich mich im Krieg mit der NATO.
Aber wie geht man damit um? Das Problem ist ja, wie Sie sagen, dass man Putin nicht in den Kopf gucken kann, dass niemand sagen kann, wann er welche Waffenlieferung auch immer als Eskalation oder Überschreiten von roten Linien versteht. Woran bitte soll man sich da als Politik orientieren?
Das ist eben in der Tat sehr, sehr schwierig. Wir können uns natürlich nicht an diesen Drohungen orientieren. Das würde tatsächlich dazu führen, dass wir uns einfach selbst abschrecken, irgendwie noch tätig werden zu können. Das kann es nicht sein. Aber es führt natürlich schon in eine Politik hinein, die ja, bedächtig vorgeht und die schon überlegt bei jedem Schritt und prüft, was die Konsequenzen eines Schrittes sind und auch beobachtet, was denn passiert bei bestimmten Entscheidungen, eben auch bei Waffenlieferungen. Also tatsächlich Schritt für Schritt vorgehen und nicht sozusagen sich treiben lassen und immer gleich in die nächste Stufe einsteigen, sondern tatsächlich auch schauen, was passiert. Ich glaube, das ist sozusagen ein Fahren auf sich, das die Politik hier leisten muss. Aber das ist eben in der jetzigen Situation, einer sehr dynamischen Konfliktsituation, auch einfach notwendig.
Eine Hilfe für bessere Orientierung ist ja auch immer eine gute politische Kommunikation. Und die wurde ja dem Kanzler vielfach abgesprochen. Von Ihnen auch?
Ja, also da kann ich gar nicht anders, als das zu bejahen. Ich finde, dass die Kommunikation, die der Bundeskanzler an den Tag legt, wirklich, um es mal freundlich zu sagen, suboptimal ist. Man muss sich ja einfach klar machen, für ganz viele Deutsche ist das ja eine Krisensituation. Und nicht nur für viele Deutsche, es ist eine massive Krisensituation, die mit großen Unsicherheiten und Ängsten einhergeht. Und genau das zeigen ja auch die Umfragedaten, auf die Sie verwiesen haben. Und in einer solchen Krisensituation ist Kommunikation tatsächlich zentral. Und zwar verlässliche Kommunikation. Und wir haben momentan einen Kommunikationsstil, in dem eigentlich gar nicht kommuniziert wird, bis dann eine Entscheidung vorliegt. Die wird dann präsentiert und begründet. Aber das ist eben nicht unbedingt eine Art von Kommunikation, die Unsicherheiten absenkt und die Ängste nimmt, sondern die schürt eher Ängste. Und wenn man sich so ein bisschen die schrille Debatte, die wir ja erlebt haben in den letzten Wochen, ansieht, dann ist das natürlich auch eine Konsequenz dieses ja nicht so günstigen Kommunikationsstils.
Die Einschätzung der Konflikt- und Friedensforscherin Nicole Deitelhoff. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Und das Interview haben wir auch kurz vor Sendungsbeginn aufgezeichnet. Die deutlichste Sprache in diesem Krieg sprechen wohl die Bilder und die Geschichten der Menschen, die unter ihm leiden. Die fliehen und doch wiederkehren, weil es nun mal ihre Heimat ist und die jeden Tag ihr Leben riskieren, um genau diese Heimat zu verteidigen. Im Donbass ist vor allem die Stadt Bachmut schwer umkämpft. Hier im nahegelegenen Konstantinivka hat Isabel Schajani erlebt, warum die Ukrainerinnen und Ukrainer so dringend Hilfe benötigen.
Konstantinivka, eine Stadt im Donbass, auf die es das russische Militär in diesen Tagen abgesehen hat, nahe dem schwer umkämpften Bachmut. Während wir hier drehen, schlägt in der Nähe eine Rakete ein. Jetzt bombardieren sie uns ständig, weil sie näher kommen, näher als im Sommer. Oleksiy ist der Leiter der Militärverwaltung hier und rast zu jedem Einschlagsort. Erst gestern landeten zwei Raketen hier in diesem Wohnblock. Vier Menschen wurden verletzt, davon zwei Kinder. Die Stadtverwaltung versucht, die Schäden zu beheben. Holz vors Fenster, Kabel wieder herrichten. Ein paar Mal am Tag könne das passieren, meint Oleksiy. Im Moment haben wir mehr als 5000 Kinder in der Stadt und immer mehr Leute kehren hierher zurück. Obwohl die Regierung alle aufgefordert hat, sich evakuieren zu lassen, kommen mehr Menschen zurück. Viele waren geflohen und haben kein neues Zuhause gefunden. Deshalb kehren sie lieber in den Krieg zurück, obwohl es immer gefährlicher wird. Unsere Begegnungen dürfen nicht lange dauern. Keiner will unnötig draußen stehen. Ludmilla hilft aufräumen. Sie ist Straßenfegerin und mitgenommen. Das ist nämlich ihre Stadt und ihr Zuhause. Das wird mehr Beschuss. Das ist wegen Bachmut. Vorher war es ruhiger. Aber jetzt sind es heftige Einschläge. Vorher war es in der ganzen Stadt hier ruhiger. Ich wohne ja in einem Vorort und da höre ich ziemlich genau, was reinfliegt. Wir fahren in die Innenstadt von Konstantinivka. Zu diesem Zeitpunkt verkündet ein ukrainischer Militärsprecher, das ukrainische Militär werde sich aus Soledar zurückziehen. Soledar ist nun also in russischer Hand. Die Orte entlang der Front sind hart umkämpft. Auch Bachmut wollen die Russen, egal um welchen Preis, einnehmen. Beide Seiten haben bei diesem Kampf viele Soldaten verloren. Wir hören alle paar Sekunden einen Einschlag. Noch hat der Markt auf. Julia hat heute kaum etwas verkauft. Das Geschäft läuft nicht gut, weil keine Menschen durch die Stadt laufen. Wenn man sich anschaut, was in anderen Städten passiert, dann ist das sehr unheimlich. Wir wollen diese Art, wir wollen diese Zerstörung nicht. Die Kämpfe um das nahe Bachmut spüren sie hier in Konstantinivka und sie wissen, dass ihre Stadt die nächste sein kann. Es sind nur 15 Kilometer Luftlinie.
Und zur Entscheidung des Bundeskanzlers, Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern, hat Kai Küstner vom Norddeutschen Rundfunk eine Meinung und hier kommt sie.
Wie drückte es unlängst ein österreichischer Oberst aus? Marder ohne Leopard zu liefern, das wäre so, als ließe man der Ukraine Nägel ohne Hammer zukommen. Nun also macht der Bundeskanzler Nägel mit Köpfen und liefert zu den Nägeln auch den Hammer dazu, indem er der Ukraine nach dem Schützenpanzer Marder auch den Kampfpanzer Leopard schickt. Endlich. Denn dass die Ukraine beides dringend braucht, daran gibt es keinen Zweifel. Rüstet sich doch Russland, verstärkt von rund 200.000 Rekruten, für die nächste massive Offensive im Frühjahr. In dieser Situation ist fast jede Waffe eine Defensivwaffe, auch ein Kampfpanzer Leopard. So sehr sich Olaf Scholz nun dafür rühmen mag, einen deutschen Alleingang vermieden zu haben, ich meine, er hat wertvolle Zeit und eine dicke Chance verstreichen lassen. Zeit, weil die Ukraine den Leopard schon im Spätsommer gebraucht hätte. Und eine Chance, weil bereits seit September der durchaus sachdienliche Vorschlag auf dem Tisch liegt, Deutschland könne eine europäische Allianz sämtlicher Länder formen, die über den Leopard verfügen. Damals hätte Scholz eine Art Trippelwumms erzeugen können, indem er der Ukraine hilft, gleichzeitig den immer wieder vorgebrachten deutschen Führungsanspruch unterfüttert und drittens auch noch die USA erfreut. So aber hat der Kanzler mit seinem Zögern seine Ampelkoalition irritiert, die osteuropäischen Bündnispartner einmal mehr verwirrt und zuletzt auch noch den transatlantischen Partner verärgert, indem er darauf beharrte, dass die USA ihrerseits Abrams-Kampfpanzer liefern, was die nun widerwillig tun. Den Eindruck, ein Getriebener zu sein, hätte der Zeitenwende-Kanzler vermeiden können, wenn er seine ebenso historische wie aus meiner Sicht richtige Panzerwende früher eingeleitet hätte.
Die Meinung von Kai Küstner. Nun zu einem schrecklichen Vorfall, der sich heute Nachmittag ereignet hat. Wieder hat es eine Messerattacke gegeben, erneut in einem Zug, diesmal in einer Regionalbahn in Schleswig-Holstein. Auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg, kurz vor dem Bahnhof Brokstedt, wurden bei dem Angriff 2 Menschen getötet. Es gibt mehrere Verletzte. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei festgenommen. Es soll sich dabei um einen staatenlosen Palästinenser handeln. Was bisher über die Tat bekannt ist, Tobias Gellert.
Knapp 120 Menschen sind an Bord des Regionalexpress von Kiel nach Hamburg. Für viele um kurz vor 15 Uhr eine entspannte Fahrt in den Feierabend. Bis kurz vor der Ortschaft Brokstedt ein Mann beginnt, mit einem Messer wahllos um sich zu stechen. Dutzende Passagiere laufen panisch durch den Zug.
Meine Tochter hat mich angerufen zu Hause und hat geschrien, dass sie aus dem Zug raus mussten, weil da jemand Amok gelaufen ist, der wahllos auf Menschen eingestochen hat.
Die Leute, die bei mir saßen, die rannten alle raus. Dann bin ich rausgerannt und da waren überall Blutspuren, den ganzen Zug entlang.
Der 33 Jahre alte Mann verletzt 9 Menschen, einige davon am Kopf. Bei 2 Opfern sind die Verletzungen so schwer, dass die Notärzte ihnen nicht mehr helfen können. Der Täter wird ebenfalls verletzt. Andere Fahrgäste verhindern wahrscheinlich Schlimmeres. Sie überwältigen und fixieren ihn, übergeben ihn am Bahnhof von Brokstedt der Polizei.
Da waren Ersthelfer dabei, die ihn mit festgesetzt haben. Und wie gesagt, selbst zu den Geschädigten, zu den Verletzten und den Toten, da laufen derzeit die Ermittlungen, damit wir wissen, um wen es sich handelt.
Wie der NDR aus Ermittlungskreisen erfuhr, soll der staatenlose Palästinenser vor 8 Jahren aus Gaza nach Deutschland gekommen sein. Er gelte als Intensivstraftäter, soll wegen Eigentums-, Gewalt- und Sexualdelikten verurteilt worden sein. Erst vor 6 Tagen ist er aus der Haft entlassen worden, bestätigt Schleswig-Holsteins Innenministerin. Ein Fehler?
Das ist natürlich auch eine Frage, die im Rahmen der Justiz entschieden wird. Und da gibt es sehr fachkundige Menschen, die sich genau darüber Gedanken machen, ob es noch eine Betreuung nach der Haft geben muss. Und offensichtlich hat man hier in diesem Fall gesagt, er hat seine Strafe verbüßt.
Am Abend äußert sich auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther.
Ich habe mit tiefer Trauer und Bestürzung diese Nachricht heute Nachmittag auch selbst aufgenommen. Diese sinnlose Tat, die 2 Menschen das Leben gekostet hat und viele weitere Verletzte. Und ich bin in Gedanken und Gebeten bei den Menschen, bei den Angehörigen in dieser wirklich schweren Situation.
Den mutmaßlichen Täter will die Polizei im Krankenhaus vernehmen, wenn er dazu in der Lage ist. In Schleswig-Holstein ist morgen an vielen öffentlichen Gebäuden Trauerbeflaggung vorgesehen.
Und nun weitere Nachrichten mit dir, Thorsten.
Fast zwei Jahre nach der Maskenaffäre in Bayern sitzen nun zwei der Hauptverdächtigen in Untersuchungshaft. Eine von ihnen ist nach BR-Informationen Andrea Tandler, die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs. Ihr wird Gewerbesteuerbetrug vorgeworfen. Sie war zuvor in die Schlagzeilen geraten, weil sie für die Vermittlung von Maskengeschäften zu Beginn der Corona-Pandemie Millionen Provisionen erhalten haben soll. In Berlin ist seit dem Morgen der Flugverkehr wegen eines ganztägigen Warnstreiks lahmgelegt. 300 Starts und Landungen wurden auf dem Flughafen BER gestrichen. Rund 35.000 Passagiere sind betroffen. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem 500 Euro mehr im Monat für die Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste und der Flughafengesellschaft. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen bezeichnete den Streik als völlig überzogen. Mehrere Dienste des Softwareentwicklers Microsoft waren zu Beginn des Tages weltweit ausgefallen, darunter die Kommunikationsplattform Teams und der E-Mail-Service Outlook. Schuld war laut Microsoft ein Fehler bei der Netzwerkkonfiguration. Inzwischen sei die Störung behoben, teilte der Konzern bei Twitter mit. Allein Microsoft Teams wird weltweit von 280 Millionen Menschen genutzt. Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung der Bundesregierung in diesem Jahr deutlich besser entwickeln als zunächst gedacht. Der Jahreswirtschaftsbericht geht nicht mehr von einer Rezession, sondern von einem kleinen Wachstum für 2023 aus. Auch die Unternehmen schauen positiver in die Zukunft, wie der neueste IFO-Geschäftsklimaindex zeigt. Mehr dazu von Markus Görne.
Zuversicht, aber noch keine Entspannung. So lässt sich das Ergebnis der regelmäßigen Umfrage unter den Chefinnen und Chefs von Unternehmen zusammenfassen. Zuversicht deshalb, weil die Hoffnung besteht, das Schlimmste bald überstanden zu haben. Den vierten Monat in Folge heben die Befragten mit ihren Aussagen den Gradmesser IFO weiter an. Die Wirtschaft hat wieder Wachstum vor Augen. Ein klitzekleines wird erwartet um 0,2% herum. Für 2023. Aber im ersten Quartal wird die Wirtschaft wohl erst einmal schrumpfen. Denn im Dienstleistungssektor, vor allem aber im Baugewerbe, geht es bergab. Die Aufträge der gesamten Baubranche sind um 13% zurückgegangen.
Junge Menschen, die einen festen Stand und einen klaren Blick im Leben verloren haben, um sie geht es in unserer nächsten Reportage. Und um einen Weg zurück wieder ins Leben. Was schwer ist, wenn man in der Sucht gefangen ist, der Sucht nach Alkohol und Drogen. Meist findet man allein nicht mehr heraus. In Frankfurt gibt es eine bundesweit einmalige Einrichtung, die hilft, in der Sucht und psychisch Kranke ihren Schulabschluss machen können. Jacqueline Dreihaupt war mittendrin in Frankfurt und hat dort diese Schule der Chancen besucht.
Vincent und Daniela, 24 und 31 Jahre. Sie gehen in die 10. Klasse. Ihr Ziel, der Realschulabschluss. Aber für sie geht es um mehr. Um einen Neustart trotz Suchterkrankung.
Ich finde es gut, dass ich morgens aufstehe und hierher komme. Und das ist immer so, selbst wenn ich schlecht aufstehe, ist es so ein, es wird mit dem Tag besser.
Ein sicherer Ort auf jeden Fall, eine sichere Festung. So. Hier ist halt jeder so im gleichen Boot im Endeffekt so und das macht sich auch bemerkbar.
Drogen, Alkohol, alle Schülerinnen und Schüler hier am Bildungszentrum Hermann Hesse haben eine Suchtgeschichte.
Ist das auch so eine letzte Chance für dich?
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich das erste Mal die Chance nutze, die mir gegeben wird.
Es sollte schon so in die Richtung gehen, dass ich jetzt auf den geraden Weg kommen.
Diese staatlich anerkannte Privatschule hilft dabei. Jetzt steht Deutsch auf dem Stundenplan. Geschenkt bekommen sie hier nichts. Die Abschlussprüfungen sind wie an jeder anderen Schule auch. Dafür sind die Klassen klein, im Schnitt 10 Schüler. Doch heute fehlen einige.
Der müsste doch eigentlich auch da sein. Ne?
Der kam immer ein bisschen später, so die letzten Tage.
Okay.
Es geht hier alles durch, so mit zu spät kommen?
Nee, es geht nicht, aber was will ich jetzt machen? Nee, also das wird natürlich thematisiert. Wir haben dann auch alle 4 Wochen gibt es eine sogenannte Fehlquotenkonferenz. Da werden eben die Anwesenheit bzw. die Abwesenheit der Schülerinnen und Schüler werden dann genau besprochen und dann wird geguckt, was wir an unterstützenden Maßnahmen da machen.
Die Schüler müssen es wirklich wollen. Dann wird jedem individuell geholfen. Die meisten waren vorher mehrere Jahre nicht in der Schule. Die Sucht bestimmt ihr Leben. Bei Daniela waren es Alkohol und Tabletten.
Ich hatte lange eben kein Ziel in meinem Leben. Und da war halt so das Einzige, worüber ich nachgedacht habe, so, dass, wann ist es endlich vorbei? So.
Ich habe sehr maßlos konsumiert, sehr unbedacht, immer exzessiv. Also ich habe teilweise 3 Flaschen Schnaps am Tag getrunken und nebenbei noch Drogen konsumiert. So. Da ist nichts mehr mit normalem Leben, da kann nichts mehr mit deinem Anfang. So. Man ist einfach nur noch so vegetiert so vor sich hin.
Das prägt. Rund 20% eines Jahrgangs brauchen mehr als nur einen Anlauf. Rückfälle nicht ungewöhnlich. Und auch das gehört dazu. Jeder und jede hier hat einen Sozialarbeiter an der Seite. Daniela wartet heute auf das Ergebnis ihrer Urinkontrolle, kurz UK.
Ja, schon okay, alles gut.
Ja, okay.
Ja. Hast du was anderes erwartet?
Nee, aber ich war ja in den Fällen rückfällig, also kurz bevor die Schule wieder angefangen hat und habe das hier dann offen kommuniziert und deswegen kam auch die UK. Ja, es ist auf jeden Fall gut, dass man nicht verurteilt wird oder direkt, ich kenne das ja aus Therapie, wenn ich irgendwie therapieschädigendes Verhalten an den Tag gelegt habe, dann gab es direkt so eine Therapiesperre und Timeout oder, ja, und das ist halt hier nicht.
In der normalen Schule, da ist das fällt halt, so jemand wie uns fällt halt hinten runter, ne? Der wird dann halt von dem System aussortiert, von der Gesellschaft halt, ne? Weil für die Gesellschaft ist nur wichtig und gut, was brauchbar ist und was funktioniert. Und alles, was kaputt ist, schadet ja.
Ein Rückfall bedeutet noch keinen Rauswurf. Hier haben sie einen langen Atem. Nur wer gewalttätig wird, in der Schule Drogen nimmt oder dealt, fliegt. Über 1500 Suchtkranke haben in den vergangenen 52 Jahren hier ihren Haupt- und Realschulabschluss oder das Abitur geschafft. Das Angebot ist in Deutschland einzigartig.
Wer bei uns anfängt, der kann auch ein zweites und ein drittes Mal anfangen. Also eine letzte Chance gibt es nicht. Ja. Von daher geben wir niemanden auf. Nee.
Wir sind hier gewachsen und werden respektiert, sagen Daniela und Vincent. Wenn sie den Realschulabschluss in der Tasche haben, wollen beide auch noch ihr Abitur nachholen. Hier am Bildungszentrum Hermann Hesse. Oder wie sie sich auch nennt, Schule der neuen Chancen.
Fehlt noch Handball. Wenige hatten der deutschen Mannschaft zugetraut, bei der WM eine so große Rolle zu spielen. Doch es wurde ein regelrechtes Handballfest. Heute Abend dann das Viertelfinale. Auf dem Platz der schwerstmögliche Gegner, so hatte Bundestrainer Gislason die Franzosen vor der Partie genannt. Und gegen den hat es am Ende dann doch nicht gereicht. Andreas Kramer.
Bundestrainer Alfred Gislason und seine deutsche Mannschaft präsentieren sich top vorbereitet gegen Rekordweltmeister Frankreich. Die ersten 10 Minuten münden in einer ersten 3-Tore-Führung durch den jüngsten deutschen Spieler Juri Knorr. Doch auch in der Abwehr läuft es Andreas Wolf mit toller Quote. Er liegt zur Halbzeit vorne im Torhüterduell gegen Frankreich mit 9 gehaltenen Bällen. Die deutsche Mannschaft kann zwischenzeitlich sogar mit 4 Toren davonziehen. Christoph Steinert übernimmt akrobatisch Verantwortung. Zur Halbzeit steht es 16:16 in einem Spiel mit irrem Tempo. Und die deutsche Mannschaft kommt mit Mut und Überzeugung aus der Kabine. Kai Häfner trifft sehenswert per Kempertrick. Allerdings leistet sich die DAB-Auswahl in Folge zu viele technische Fehler, ganz anders Frankreich. Der Olympiasieger kann erstmals durch Mahé zunächst mit 3 Toren davonziehen. Es wird sogar ein 5-Tore-Vorsprung im Anschluss, weil Patrick Grötzky immer wieder an Frankreichs Desponé scheitert. Deutschland verliert 28:35 und spielt am Freitag um Platz 5 in Stockholm.
So, und wir blicken noch aufs Wetter zum Schluss. Donald, wie wird's?
Ja, es wird sich etwas ändern. Heute war es ja für die meisten grau, aber oberhalb von ungefähr 800 Metern schien die Sonne fast ungestört. Und heute Nacht sieht man auch noch sehr schön vom Tegelberg aus unten dann Richtung Füssen das Nebelmeer, die Hochnebeldecke, wo sogar dann die Beleuchtung der Städte so ein bisschen durchschimmert. Oben gibt es keine Wolken. Das ist die sogenannte Inversionswetterlage, aber das wird sich ändern. Auf der Isobarenkarte sehen wir diese Kaltfront, die morgen von Norden hereinkommt. Und dann dreht sich das Ganze um. Vor allem in höheren Atmosphärenschichten wird die Luft kälter am Boden, zum Teil von der Nordsee her etwas wärmer. Aber wir haben einen gefährlichen Streifen, wo die Temperaturen jetzt halt unter 0 Grad liegen. Und wo dann im Verlauf der Nacht der Regen ankommt. Und morgen früh um 7 ist das hier der Streifen, wo die Glättegefahr am größten ist. Das heißt, hier kann es gefrierenden Regen oder Schneeregen geben. Und dahinter ist es dann von der Nordsee her schon wieder etwas entspannter. Momentan setzt der Regen von Jüst bis rüber nach Sylt ein, also schon eingangs der Nacht hier zum Teil Glätte. Sie sehen, das Ganze wird sich dann langsam in Richtung Süden verlagern. Davor gibt es immer noch diese hochnebelartigen Wolken, wo es vielleicht mal etwas herausnieseln kann. Am Nachmittag dann im Mittelgebirgsraum überwiegend Schneefälle. Dafür wird es von Norden her etwas freundlicher. Da kann am Nachmittag schon die Sonne zum Teil durchkommen. Schauen wir auf die tiefsten Temperaturen am Alpenrand, zum Teil bis zu minus 8 Grad, für die meisten 0 bis minus 5 Grad. An der Nordsee wird es dann im Verlauf der Nacht schon wärmer, 0 bis plus 4 Grad dort die Temperaturen morgen früh. Und auch tagsüber gibt es hier die höchsten Werte mit 5 bis 7 Grad. Für alle anderen bleiben wir noch so im Bereich zwischen 0 und plus 2 Grad. Schauen wir auf die nächsten Tage. Und am Freitag wird es dann vor allem in der Mitte und im Süden noch etwas Schneeregen oder Schnee geben. Im Norden wird es langsam freundlicher. Am Samstag dann oberhalb von ungefähr 500 Metern, kann man sagen, bleibt es winterlich mit leichten Schneefällen. In der Mitte nach Nebel zum Teil sonnig und ganz im Norden neue Wolken mit ein wenig Regen.
Danke, Donald, für die Aussichten. So viel gerne von uns für heute. Hier sehen Sie jetzt die Sportschau mit der Fußball-Bundesliga.
Und Nachrichten gibt es bald auch wieder in der Tagesschau um 0:45 Uhr.
Wir sind morgen wieder da. Bis dann. Wiedersehen.
Tschüss.